Aktiv Radyo Interview.
Aktiv Radio, das Radio mit dem absolut interessantesten Interview respektive Gespräch. Gespräche sind ja immer dann interessant, wenn es ein kleines Ping-Pong gibt und wenn wir es schaffen, hier am Radio genau die Fragen zu stellen, die dir draußen im Auto, daheim oder am Computer auch würden stellen. Und das probieren wir heute zusammen mit dem Bernhard Christen. Und der Bernhard Christen, das sagt euch jetzt vielleicht noch nichts. Er ist Jahrgang 1971, also so, wenn wir sagen, mittelalterlich. Er ist eine relativ robuste Person, er ist gross und er hat aber schon ganz viel hinter sich und selbstverständlich auch noch vor sich, was spannend ist für uns und unsere Hörer. Er war beispielsweise lang bei einer Firma, die dir vielleicht fast jeden Tag konfrontiert seid damit. Das ist Rivella. Also wir wollen sicher etwas über Rivella erfahren. Ich finde das spannend. Ich bin selber mit diesem Getränk aufgewachsen und habe mich eigentlich immer wieder gefragt, wer steckt eigentlich dort dahinter? Wo kommt das eigentlich her? Wieso gibt es das primär nur in der Schweiz? Und er hat aber nachher beim R wie Rivella ist er nicht geblieben stehen. Er war dann auch unter anderem bei R wie Ricola. Also da hat er ein weiteres schweizerisches Unternehmen dürfen mitprägen. Da geht es ja um Zeltli, sagen die Deutschen. Oder die Österreicher oder Zürcher sagen Zeltli. Oder? Und wir sagen dem Tefeli. Da geht es um Kräutertefeli, also etwas völlig anderes. Und er ist auch noch lang verantwortlich gesehen für das Marketing bei einer Firma, mit der viele auch konfrontiert sind, nämlich bei der Swiss. Jeder, der mit der Swiss rumfliegt, hat sicher mal etwas schon gesehen, was er marketingmässig hat verantwortet. Daraufhin hat er von S wie Swiss hat er das nicht sein, also von Rivella zu Ricola, R zu R, nachher Swiss zu SRF, also zum Schweizer Fernsehen, und ist dort ebenfalls in eine Teilverantwortung vom Marketing eingestiegen. Also auch dort hat er sicher Sachen dürfen miterleben, wo er zwar nicht gewusst hat, dass der Bernhard Christen dahinter steckt, aber wo er mitverantwortet hat. Heute macht er ganz etwas anderes. Er hat sich entschieden, zurück aus dem grossindustriellen Leben oder aus dem Grossfernsehbereich in die Heimat zurückzukommen. Er kommt aus der Region Solothurn und er arbeitet heute als Tourismusdirektor in der Region Solothurn. So, jetzt habe ich schon fast alles verraten, aber es ist mir wichtig, dass wir ein bisschen eingrenzen können. Wer ist eigentlich hier am Mikrofon? Bernhard Christen. Hallo Bernhard, merci, dass du da bist.
Sehr gerne, hallo Winang.
Bernhard, ich habe angefangen mit R wie Rivella und R wie Ricola. Was war eigentlich zuerst? Rivella oder Ricola?
Rivella war zuerst, das war mein erster richtiger Arbeitgeber.
Also du bist nach dem Studium, du hast in Fribourg, glaube ich, studiert und bist nachher zu Rivella. Wie bist du zu Rivella gekommen? Also ich hatte jetzt nie eine Konfrontation gehabt, dass ich hätte zu Rivella arbeiten können. Mir hat nie jemand gefragt, ich habe mich natürlich selbstverständlich auch nie dort beworben. Wie bist du zu dieser Top-Urschweizer Firma gekommen?
Ja, das klingt, oder sieht im Nachhinein immer so schön strategisch aus, oder? Schweizer Unternehmen, Schweizer Top-Brands, Rivella, Ricola, Swiss, SRF, Solothurn. Letztendlich ist das ein ganzer Haufen Glück, wo dabei mitspielt. Ich habe, wie du gesagt hast, in Fribourg studiert. Ich habe Geografie studiert.
Also das ist eine richtig gute Voraussetzung, für so Rivella zu gehen, oder?
Genau, genau. Die typische Marketing-Ausbildung, die ich genossen habe. Also von dort her eine Quereinstieg in die Marketing. Gefühlt, es tönt dramatisch und ich kokettiere manchmal auch ein bisschen damit. Oder als Geograf habe ich diesen Weg gemacht. Es ist nicht so dramatisch, wie es auf den ersten Blick aussieht. Im Rahmen des Geografiestudiums habe ich mich natürlich spezialisiert auf Wirtschaftsgeografie einerseits und dort drinnen auf Tourismus. Somit ist auch klar, warum ich jetzt als Tourismusdirektor arbeite.
Jetzt hast du gerade den Gump gemacht, so heute schon wieder.
Genau. Aber
jetzt bleiben wir noch schnell bei Rivella. Warum haben die genommen? Also, wenn ich jetzt einen Marketingchef finden für meine Rivella-Marke, dann wäre ich vermutlich nicht auf einen Geograf gekommen, der in Fribourg studiert hat.
Das grosse Glück, das ich dort hatte, ist, dass es nicht gerade der Marketingchef war, den sie gesucht haben, sondern ein Junior Product Manager. Und tatsächlich haben sie zwei gesucht. So wie ich nachher erfahren habe vom damaligen CEO, das war der Franz Rieder, haben sie für die zwei Stellen etwa 200 Bewerbungen bekommen. Und von diesen 200 Bewerbungen waren in Grössenordnung wahrscheinlich etwa 180 Betriebswirtschafter gewesen, von verschiedenen Orten und vielleicht noch der eine oder andere mit einem Marketing-Background und ein Geograf, ein einziger. Und er hat mir mal erzählt, dass er sich nicht gross eingemischt hat in diesen Prozess, aber er hat die Liste wollen haben von denen, die sich hier gemeldet haben, auf die zwei Stellen. Und als er sie durchgeschaut hat, von oben nach unten, hat er gesehen, Geograf. Und hat gedacht, das ist ein frecher Sieg, der sich hier meldet und hat sich da mit Leuchtstift markiert. Als der Prozess dann weiter war und irgend so die Shortliste mal auftaucht ist, hat er gesehen, der Name kommt ihm bekannt vor.
Also du bist auf der Shortlist draufgeblieben?
Ich habe es auf die Shortlist geschafft.
Ohne, dass er interveniert hat?
Ohne, dass er interveniert hat.
Und warum bist du auf die Shortlist überhaupt draufgekommen?
Ja, du, das ist manchmal noch schwierig zum abschätzen. So aus der Perspektive vom Kandidaten. Ich bin der Meinung, es hat damit zu tun, dass ich einen sehr guten Abschluss gemacht habe. Auch das wahrscheinlich mit Glück. Das Studium in Freiburg, Geografie, ist 100% mündliche Prüfungen, also keine schriftlichen Prüfungen müssen machen und habe, glaube ich, einfach die richtigen Themen verwischt mit den richtigen Fragen, wo ich gewusst habe, was ich antworten soll und habe mich auch gut verkauft. Und das Gleiche habe ich nachher noch einmal gemacht bei Rivella in dem ersten Vorstellungsgespräch, wo also dann nachher zu der Shortlist
kam. Du warst schon ein bisschen der Tourismusdirektor gewesen, an und für sich, der sich ein bisschen verkaufen muss.
Ja, so ein bisschen der gute Selbstvermarkter wahrscheinlich, Jan.
Also das könntest du eigentlich deinen Leuten auch noch beibringen, wie das funktioniert, oder? Wie tut man sich selber vermarkten?
Das wäre noch eine Geschäftsidee, oder? Ja. Die ich auch noch könnte machen, ja.
Also wenn das nicht so ganz klappt mit dem Tourismus da?
Dann komme ich nochmal auf dich zurück, ist gut, ja.
Tipptopp. Also wir sind immer noch bei Rivella. Und du hast nachher das geschafft, du hast die Shortlist überwunden und bist angestellt worden. Und wie muss man sich das nachher vorstellen? Also, du hast ja vermutlich von Getränken nichts verstanden. Du hast von Molken vermutlich noch weniger verstanden. Zusammenarbeit mit dem Bauernbetrieb vermutlich auch nicht. Also eigentlich, du bist mit einer Grundlage gekommen, die einfach ein Non-Valeur war.
Ja, also ich habe ehrlich gesagt auch nicht gewusst, was ein Marketingkonzept ist, als ich dort angefangen habe. Und habe halt einfach am Tag 1 angefangen, mich ja, halt auch reinzulesen, schauen, was andere in diesem Unternehmen, es war ein ganzes Team, oder, was die gemacht haben. Und dann habe ich das mal so ein bisschen abgeschaut, kopiert und probiere es verbessern und besser machen. Und so bin ich nachher in dieser Organisation halt gewachsen, eben als Junior angefangen und relativ gleich. Also ich glaube, schon nach einem Jahr haben sie gefunden, ja, dem könnte man noch ein bisschen mehr Verantwortung geben. Und dann ist etwas passiert, was wirklich noch spannend ist, glaube ich, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Es hat nämlich einen Wechsel gegeben, wo viele Leute so ein bisschen skeptisch angeschaut haben. Ich habe letztendlich profitiert, und zwar habe ich eine neue Chefin bekommen. Und das war die Magdalena Martulla Blocher.
Ah, die hat bei Rivella geschafft.
Genau, und ist vom Verkauf ins Marketing gewechselt und ist meine Chefin geworden.
Das klingt spannend.
Gell?
Ja.
Ja.
Der erste Insider ist schon draußen. Also, das steht in Ihrem Lebenslauf vermutlich nicht mehr irgendwie gross drin.
Also, ich weiß auch nicht, wie gross oder wie fest Sie sich noch mal an mich erinnern. Wir haben jetzt wirklich ein paar Jahre recht intensiv zusammengearbeitet. Es sind nicht alle mit Ihrem Managementstil können umgehen. Das ist sehr direkt. Das hat man im Nachgang auch durch die ein oder andere Reportage ja können sehen.
Also hätte sie dir auch mal gesagt, you are a dreamer?
Das hat sie so nie gesagt. Aber tatsächlich ist also ihre Sitzungsführung ist recht resolut gewesen. Aber es ist nur eines von ihren Gesichtern. Also sie hat eben auch andere Gesichter gehabt, sehr zugängliche. Mit ihr hat man sehr gut können zusammenarbeiten. Sie hat sich auch sehr gekümmert um ihre Leute. Und sie war auch die, die... Also sie hat einem dann nicht allein gelassen. Sie ist dann nicht weg, wenn sie gesagt hat, was man zu tun hat, sondern sie hat einem begleitet, geholfen, unterstützt. Einfach mit einer unglaublichen Forderung. Das ist so. Es sind nicht alle vertreibt oder nicht alle wollen mitmachen. Meine Haut war jetzt dick genug, um auch mal das Gewitter über sich ergehen. weil der Sonnenschein ist der Postwende eben auch wieder gekommen. Und so habe ich profitiert, als sie mich letztendlich gefördert hat.
Du warst zuerst Group Manager Fruchtsaft und nachher Group Manager Softdrinks. Das ist Softdrink, das ist dann das eigentliche Rivella, wo man kennt.
Oder? Genau. Also Fruchtsaft, das ist vor allem die Fruchtsaftmarke Michel, wo man heute auch noch kennt. Und Softdrinks sind nachher Rivella, also rot, blau, grün. Aber auch Mivella oder Passaia hat natürlich auch noch bei Rivella dazugehört.
Also das Migros hat bei euch produzieren. Mivella war ja Migros, oder?
Mivella ist in der Migros verkauft worden. Es war aber eine Marke, die der Rivella gehört hat. Man hat das explizit für die Migros entwickelt.
Also es ist nicht umgekehrt, dass Migros euch konkurrenziert hat und dann hat er irgendwie einen Prozess geführt oder so. Das ist von Anfang an ist das
genau.
In Männer gegangen.
Genau.
Das ist aber, das gibt es nicht mehr, glaube ich, das Mivella.
Das gibt es nicht mehr, nein.
Die verkaufen heute Rivella.
Ja, oder? Das hat mir irgendwann umgestellt. Das war nach meiner Zeit, wo die Migros gefunden hat. Das war dann, wo sie ihre Eigenmarkenpolitik so ein bisschen aufgeweicht haben und die ein oder andere Marken ins Portfolio, also bei ihnen ins Sortiment aufgenommen haben. So haben sie dann auch umgestellt von Mivella zum Original.
Und jetzt musst du uns verraten, was ist Rivella überhaupt und was geht es dort? Also, ich weiss, es hat irgendwas mit Molken zu tun. Molken ist ein Abfallprodukt bei der Käserei oder so. Aber erzähl uns doch das mal ganz genau.
Ich hoffe, ich kann es noch einigermaßen erzählen. Es sind 20 Jahre her. Es ist tatsächlich, Basis ist Molken, wobei nicht in Molkenform, sondern in einer hochreinen Version, das nennt sich Milchserum, also quasi hochreine Molken, wo eben keine Rückstände mehr drin sind von Eiweiß oder Fett. Das ist eigentlich also Wasser natürlich, Vitamine und Milchzucker. Das ist die Basis, das ist die Getränkebasis. Irrtum vorbehalten sind etwa 35% von Rivella eben das Milchserum, das nachher angereichert wird mit Essenzen aus Kräutern und Früchten, die dann typisch Rivella-Geschmack geben.
Es gibt ja einen leichten säuerlichen Geschmack. Ist das die Molken oder das Milchserum? Oder ist es nachher Kräuter, die das ausmacht?
Ja, und eben die Fruchtessenzen, nehmen an, da wird auch noch irgendeine Säure, Fruchtsäure, etwas drin sein. Es ist tatsächlich das Geheimnis oder das Rezept ist ja tatsächlich kein. Das Genaue, so die grossen Komponenten, die könnte man, aber was genau letztendlich drin ist, das wissen nur ganz wenige Leute.
Rivella ist eine Top-Schweizer Marke. Und wenn man skilen geht oder man geht auf einen Berg oder so und man geht in einen Beiz, dann sieht man, dass auch fast alle, die aus dem Ausland kommen, irgendein Rivella auf dem Tisch haben und das trinken. Kaum gehen sie aber heim nachher, dann funktioniert das mit Rivella nicht so wahnsinnig gut. Sie haben immer wieder mal probiert, den deutschen Markt zu aktivieren. Du bist selber, glaube ich, mal verantwortlich für den deutschen Markt. Aber so richtig funktioniert hat das nie.
Das stimmt. Ich glaube, man sieht das tatsächlich, wenn Touristen, Gäste in der Schweiz sind, dann konsumieren die Rivella. Daheim nachher nicht. Das hat in erster Linie damit zu tun, dass sie es daheim gar nicht überkommen. Also die Verfügbarkeit im Ausland ist nicht gewährleistet. Man hat das mehrere Mal in verschiedenen Ländern übrigens, nicht nur in Deutschland oder im süddeutschen Raum probiert. Und ausser in Holland hat das nie wirklich funktioniert. In Holland allerdings schon. Holländer meinen, dass Rivella ein holländisches Produkt ist.
Jetzt lässt man Europa einfach sein? Oder sagt man sich, nein, wir wollen wieder probieren. Wir haben Fehler gemacht, dass wir es nicht dort hineingebracht haben. Oder hat man sich einfach mal sagen, es ist und bleibt ein Schweizer Produkt und wenn die Ausländer in die Schweiz kommen, dann trinken sie es, aber daheim machen sie es nicht.
Also ich kenne natürlich die aktuelle Strategie nicht von Rivella. Für das bin ich mittlerweile zu weit weg. Man hat immer wieder Versuche gemacht, auch in dem, als man Nischen besetzen will. Szenengastronomie so als Beispiel. Weil man grundsätzlich daran glaubt, dass das Getränk auch funktionieren kann. Ich glaube, die Herausforderungen sind recht gross, wenn man daran festhalten oder will daran festhalten, dass die Produktion von Rivella in der Schweiz, also in Rotrist, wo alles produziert wird, mit Ausnahme von Holland übrigens, wenn der Produktionsstandort Schweiz ist, das bedeutet nämlich, dass man ein Volumengetränk, das dann noch schwer ist, über die Grenzen transportiert, hohe Logistikkosten hat, die tun sich alle aufsummieren und am Schluss ist man einfach wahnsinnig teuer im Vergleich zu allen anderen Produkten, die eventuell vor Ort produziert werden.
Rivella, das gehört einer Familie Barth.
Genau.
Vermutlich immer noch.
Richtig.
Und hast du von diesem Familienunternehmen etwas gemerkt? Du hast gesagt, meine Chefin ist Magdalena Martullo Blocher gewesen, unter anderem. Und CEO war, glaube ich, auch nicht der Barth, vermutlich auch jemand anders. Also ist es ein fremdgeführtes Familienunternehmen? Merkt man denn von dieser Familie? Oder hat man damals, als du dort warst, von dieser Familie noch etwas gemerkt?
Ja, man hat schon etwas gemerkt. Also der Franz Rieder war damals CEO, als ich dort war. Er ist der erste, nein, tatsächlich der zweite, externe CEO. Der Dr. Barth, so haben wir ihn genannt in der Belegschaft, war Verwaltungsratspräsident und eben vorgängiger Geschäftsführer. Und er war zu meiner Zeit durchaus noch präsent im Unternehmen. Also er war so ein Patron, der etwa mal hineinschaut, wie es läuft. Und von seinen Kindern, der Alexander Barth und Christine Barth, waren beide im Unternehmen aktiv im Management. Also man hat durchaus den Familiengroove, den hat man noch mitbekommen. Jetzt in der operativen Spitze war es aber nicht die Familie, die das Unternehmen geführt hat.
Also ich habe mal gehört, du kannst vielleicht das bestätigen oder halt nicht, dass eben der Dr. Barth die Rezeptur hatte und überzeugt war, dass das ein gutes Getränk ist. Er hat dann gefunden, das könnte mir irgendwelche Mineralquellen anbieten, die das könnte produzieren könnten. Aber niemand hat es wollen und dann hat er halt selber angefangen. Ist das eine Story, die stimmt?
Soweit wie ich die gehört habe, ja. Es war nicht ursprünglich die Idee, als er das selber machen wollte, sondern der Anfang ist wirklich die Produktion von dem Konzentrat, also von dem Sirup letztendlich. Und er hat sich dann auch gegen so das Establishment von den arrivierten Getränkeproduzenten müssen durchsetzen, weil da so als Neuling quasi dazugekommen ist mit einem neuartigen Getränk.
Es gibt ja ganz eine ähnliche Story von Dyson, das kennen wir alle, das sind die luxuriösen Staubsauger. Und auch der hat seine Zyklon-Erfindung gemacht und hat die verschiedenen Staubsaugeranbieter verkaufen. Aber alle haben den Kopf geschüttelt und gesagt, das brauchen wir nicht, das wollen wir nicht. Und da ist ein riesen Unternehmen daraus geworden. Also manchmal ist es noch gut, wenn man eigentlich sagt, nein, wir wollen die nicht. Es gibt Leute, die werden angespornt und andere, die geben auf.
Genau.
Und der Dr. Barth hat das durchgezogen. Du hast noch gefunden, von R wie Rivella, du gehst zu R wie Ricola. Warum bist du weg von Rivella? Und warum bist du nachher bei Ricola, beim Kräuterzucker gelandet?
Das ist manchmal so. Also, wie ich gesagt habe, war mein erste richtige Arbeitgeber nach 5,5 Jahren. Hast du irgendwann das Gefühl, was könnte es sonst noch geben im Leben? Ich hatte eine super Zeit bei Rivella. Ich konnte viel Verantwortung übernehmen für die Vermarktung von einem Top-Produkt im Markt Schweiz und nachher eben noch so Süddeutschland ist noch dazugekommen. Aber es hat mich natürlich schon gereizt, mal noch eine Stufe grösser zu denken und eine Marke vielleicht nicht nur in der Schweiz und im nahen Ausland, sondern wirklich international oder global können tätig sein. Und hat sich eine Tür aufgetan bei Ricola als Kommunikationsverantwortlicher, der also die Marke geführt hat und sämtliche Werbemaßnahmen in der ganzen Welt können leiten. Und das ist natürlich etwas, was mich unheimlich gereizt hat, wiederum für einen Schweizer Brand, aber jetzt auf einem internationalen Level können tätig zu sein.
Macht der Ricola mehr Umsatz? Ich habe keine Ahnung, was der Umsatz ist von Rivella heute und ich weiss es auch nicht von Ricola, aber ist der Ricola die grössere Firma als Rivella?
Ricola ist die grössere Firma. Ich würde sagen, damals zumindest wahrscheinlich etwa dreimal so gross gewesen, was der Umsatz anbelangt. Ebenfalls noch ein KMU, ein Schweizer KMU, aber und das ist das, was spannend war. Ricola ist wahrscheinlich die internationalste Firma, also im Konsumgüterbereich, was auch gibt in der Schweiz.
Also du schnell spicken. 60 verschiedene Produkte in 45 Ländern.
Ja, und 90% vom Umsatz im Ausland. 10% vom Umsatz noch in der Schweiz.
Und das Ding hat mal Confiserie Richterich geheissen.
Genau.
Und dann hat es einen anderen Richter auch noch gegeben, der auch im Konfiseriebereich ist. Ist das der, der Mohrenköpfe macht?
Genau.
Weiß gar nicht.
Genau.
Und die sind immer verwechselt worden miteinander. Also es ist ein Aussendienstler gegangen zu einem Kiosk oder so und hat gesagt, ich komme von Richterich. Und dann hat er nie richtig gewusst, woher das er eigentlich jetzt kommt. Wollt er jetzt Mohrenköpfe verkaufen oder wollt er Täfeli verkaufen? Und das war dann die Geburtsstunde vom Namen Ricola, also Richterich und Co. Also Co. Das La weiss ich nicht. Woher kommt das La?
Richterich und Company laufen.
Also, okay, also das ist wunderbar, oder? Also genau, also es heisst Richterich und Co. Das war die Firma
genau.
Und ist in Laufen.
Und Laufen ist der Produktionsstandort. Und also schon spannend. Das ist ja, viele Jahrzehnte her, also ich glaube 1930, Grössenordnung. Und man hat dann eine Marke kreiert, bevor es Brands in dem Sinn eigentlich gegeben hat. Also Ricola mit Richterich und Company laufen, einen sehr kompakten, international aussprechbaren Markennamen, wo man dort kreiert hat.
Eben, und die machen heute, das lese ich jetzt auch wieder ab, 7 Milliarden wohlschmeckende Bonbons produziert Ricola jährlich. Das sind 35'000 pro Minute. Also sieht man mal, um welche Mengen das
ja,
da geht, oder?
Ja, ja.
Aber jetzt Ricola, also das nehme ich wirklich nur, wenn es mir schlecht geht, oder? Also dann muss es schon sehr schlecht gehen, weil ich habe den Geschmack nicht so wahnsinnig gern. Aber wenn ich den Schluckweh habe oder ein bisschen Schnüssel habe oder so, dann bin ich froh, dass es ein Ricola gibt. Wie kann man aus einem fast ein bisschen Medizinprodukt, Medizinalprodukt, so eine Wahnsinns-Story machen?
Ja, also das ist nicht nur so ein kleines Medizinprodukt. Also der Ricola Kräuterzucker ist ein Swiss Medic Produkt in der Schweiz. Also das ist tatsächlich gelistet, also als Heilmittel. Aber es ist natürlich nicht das einzige Produkt, das die Firma hat. Also auf dieser Basis vom Ricola Kräuterzucker mit seiner 13 Kräutermischung ist nachher ein riesiges Sortiment entstanden, wo der medizinische Aspekt der auch ein bisschen verloren worden ist und so richtig, sage jetzt mal, munterfrischig, atemfrischig gegangen ist. Also das Zitronenmelissen-Bonbon hat natürlich dann nicht mehr den so medizinischen Geschmack, sondern wird viel mehr auch im Alltag gebraucht. Und das hat es natürlich gebraucht. Also der Schritt, die Öffnung von der Marke, von einem Produkt gegen Husten und Heiserkeit, wo halt sehr eingeschränkt ist, saisonal und nur wenn du krank bist in ein Produkt des Alltages, ist eigentlich ein grossartiger Marketing-Coup, den man dort geschaffen hat.
Es gibt ja noch viel ein berühmtes Produkt, das ist nämlich das Coca-Cola, das ja auch
genau.
In einer Apotheke als Medizinalprodukt verkauft worden ist. Und dann haben sich die Leute plötzlich auch treffen dort in dieser Apotheke, haben einen Schwatz gehalten und haben gleichzeitig das Ur-Gocki getrunken. Und heute ist wahrscheinlich das wichtigste Lebensmittelprodukt weltweit oder das bekannteste Lebensmittelprodukt, das es überhaupt gibt. Es gibt noch eine ganz lustige Story, die ich auch lesen durfte. In Deutschland, wo man mit Ricola wollte landen in Deutschland, hat der Vertreter in Deutschland gesagt, du, eure Verpackung sieht nicht nach Täfeli aus, nach lindernd, also schmerzlindernd, sondern es sieht aus wie ein Samenbüttel. Also im Prinzip, wenn ich Rasensamen kaufe oder so, dann sieht es etwa so aus. Und dann hat er nachher halt gleich aus Mitleid 50'000 so Beutel bestellt und hat dann im ersten Jahr über 1 Million von diesen Dingern rausgelassen. Also tatsächlich, das ist jetzt ein Produkt, nicht wie Rivella, wo man mit Mühe einfach nicht ins Ausland rausbringt, sondern Ricola scheint tatsächlich zu funktionieren.
Ricola scheint nicht nur zu funktionieren, sondern funktioniert wirklich. Also Deutschland war lang der wichtigste Markt gewesen für Ricola. Also auch sehr klein, stärker als die Schweiz. Insbesondere die funktionalen Täfeli, also Kräuterzucker, aber auch Salbei und Eukalyptus haben sehr, sehr gut funktioniert dort. Es ist heute der zweitwichtigste Markt. Er ist mittlerweile übertroffen worden durch die USA. Und auch dort funktioniert Ricola. Allerdings ist halt der Markt riesig und man hat dort so seine Nische gefunden. In den USA ist die Positionierung von Ricola wirklich Cough Drop. Also Husten, Heiserkeit wird dort während der kalten Jahreszeit genutzt.
Zucker ist ja verpönt. Und Ricola hat Zucker drin. Das gehört ja vermutlich zur Linderung, zum Schmieren von der Gurgel. Und immer mehr Leute sagen eigentlich, ich will keine zuckerhaltigen Tafeln, sondern ich will gerne mit einem Ersatzzucker, Aspartam oder was es alles gibt, drinnen haben, damit ich keine Kalorien zu mir nehme, damit ich meine Zähne schonen etc. Aber von Ricola gibt es gerade nichts, wo künstlichen Zucker drin hat.
Das ist doch, doch.
Auch gibt es auch.
Ja. Also der Ricola Kräuterzucker, wie der Name sagt, der basiert natürlich auf Zucker. Ist ja nicht ein Produkt, weißt, wo 50 Gramm oder 100 Gramm pro Tag zu dir nimmst, sondern in der Regel 1-2 Däffel. Also dort ist jetzt die Zuckermenge als solche nicht so dramatisch. Aber der Trend zu zuckerfreien Produkten hat natürlich von Ricola auch nicht stillgehalten. Und darum gibt es einen Grossteil, also praktisch jede Sorte gibt es sowohl als zuckerhaltige als auch als zuckerfreie Version. Dort muss man ein bisschen aufpassen, als man sauber unterscheidet zwischen Zuckeraustauschstoff, weil so ein Bonbon, so ein Täfel, hat ja ein Volumen. Das kannst du nicht einfach wegnehmen. Also die Süßmittel, Aspartam, du bist im Milligrammbereich, wo brauchst, um Zucker zu ersetzen. Aber du brauchst ja irgendwie ein Täfel am Schluss. Und das wird eben über einen Zuckeraustauschstoff gelöst. Das ist technisch schwierig für mich, auch umgewandelter Zucker als Basis, der aber nachher nicht mehr so süß ist und vor allem auch die Zähne nicht angreift und viel weniger Kalorien hat. Und das musst du aber nachher wieder süßer machen, indem du eben einen Zuckeraustauschstoff dazu tust.
Also auch Ricola kann sich diesem Trend nicht ganz verschliessen. Jetzt, wo du dich beworben hast bei Ricola, hast du daheim den Ricola-Jodel geübt, damit du als allererstes den hast können ablassen. Und ich würde gerne von dir hören, wie der eigentlich tönt.
Also, um die erste Frage beantworten, nein, ich habe ihn nicht geübt. Darum entschuldige ich mich vielleicht jetzt schon für meine Version. Aber der Ricola Jogdu würde ich so interpretieren. Ricola!
Okay. Ja gut, du musst noch ein bisschen üben, oder? Also, das ist schon so. Und dann gibt es klassische Werbung, ganz coole Werbung, die, glaube ich, mit dem Schauspieler Fock zusammen gemacht ist.
Genau, mit dem Erich Fock.
Ich habe das gestern schnell angeschaut, ich habe gegelt und gelacht. Und das ist schon lange her. Und dann kommt der Spruch, wer hat es erfunden?
Genau.
Also erstens muss man mal auf das kommen, das muss man sich mal erfinden, diesen Spruch. Und das Zweite ist, es ist einfach mega witzig. Also die Story, die ich geschaut habe, ist die, wo er so auf einer finnischen Insel oder irgendjemand ist und da gehen so mega Bröcken am Sauna machen. Und sagen andere gegenseitig, das Ricola-Täfeli, das ist der Finnisch, oder? Das ist von uns erfunden worden und so weiter. Und ich sage einfach, es ist Finnisch, oder? Und dann kommt der kleine Fock daher und zupft am Badtuch von diesem Ries und sagt, hey, wer hat es erfunden? Und dann geht es dann zu, Ricola ist von den Schweizer erfunden worden. Also der absolute Hammer. Das sind so Sachen, die einfach bleiben, die ewig bleiben. Palmolive ist so eine Werbung, die mir einfach nie mehr aus dem Kopf wird geht. Oder Ariel ist mir auch nie mehr zum Kopf ausgegangen. Waschmittel. Und da gehört jetzt auch die Ricola-Werbung zu. Das war vor deiner Zeit, gewesen, oder?
Der TV-Spot, den du erwähnt hast, mit den Finnen, also der Sauna-Spot, wie er bei Ricola genannt wird, der ist 1998 produziert worden. Das ist tatsächlich ein paar Jahre bevor ich zu der Firma Kobi. Es ist mein Vorgänger. Der hat Beat Kernen geheissen, wo die Kampagne lanciert hat.
Aber das ist der Hammer, oder? Das ist nicht mehr zu toppen, so etwas.
Das ist ganz, ganz schwierig und ist gleichzeitig auch eine Hypothek. Als ich gekommen bin, hat es bereits mehrere Versionen gegeben. Also nebst den Finnen haben wir das noch mit Mexikanern und mit Chinesen umgesetzt. Australier hat es auch einen Spot gegeben. Und ich habe das weitergeführt. Also ich habe mehrere von diesen «Wer hat's erfunden?» Spots ebenfalls umgesetzt und die Kampagnenidee weitergeführt. Dazu muss man allerdings sagen, das ist eine Kampagne gewesen, die hat man gar nicht für die Schweiz gemacht, sondern für den deutschen Markt. Das war eigentlich eine deutsche Werbung gewesen. Der tatsächliche Erfinder von dieser Werbung ist ein Schweizer, der aber in Hamburg seine Agentur hatte. Das ist der Jean-Rémy von Matt von der Agentur Jung von Matt, der den Werbeslogan kreiert hat. Für Deutschland. Man hat ihn dann in der Schweiz eingesetzt, hat er hervorragend funktioniert. Man hat ihn nachher adaptiert in verschiedenen Sprachen für Frankreich, Italien, Österreich, für USA, für asiatische Märkte und hat aber dort festgestellt, dass der Humor mit dem kleinen Schweizer und den grossen Finnen, also das David gegen Goliath-Prinzip, nicht funktioniert. Also irgendwann hat man festgestellt, dass das eine Wahnsinns-Kampagnen-Idee ist für den Heimmarkt und für so wichtig Deutschmarkt, aber auf globaler Ebene seine Schwächen hat. Und da ist nachher ganz, ganz schwierig, irgendwie eine Lösung zu finden, die sagt, wir machen etwas Neues, weil du musst ja auch etwas Funktionierendes aufgeben. Aber es ist halt andere Märkte, die auch irgendeine Kommunikation gebraucht haben.
Du hast dich nachher nach vielen Jahren entschieden, dass du im Alphabet weitergehen willst. Du hast zwei R's hinter dir gehabt. Im Alphabet kommt nachher der S. Und dann bist du zur Swiss gegangen. Also zur Nachfolgegesellschaft von der Swissair, von der unserer Schweizer Airline, die leider im Moment oder aktuell nicht mehr der Schweiz gehört, die der Lufthansa gehört. Also eigentlich eine Tochter ist von einer deutschen Gesellschaft, aber der wunderschöne Name Swiss trägt. Warum bist du bei Ricola weg? Warum bist du nachher zum Flüger? Also zuerst hast du Getränke gemacht, dann hast du Tefeli gemacht und jetzt völlig etwas anderes.
Ja. Also das eine ist, warum bin ich weg und das andere ist, warum habe ich den Job bekommen bei der Swiss? Das sind, glaube ich, zwei Fragen zum Beantworten. Weg bin ich. Eigentlich ganz einfach, ich bin 40 geworden und habe ein Gespräch gesucht mit dem CEO damals bei Ricola und Besitzer, das war der Felix Richterich, also immer noch, das ist immer noch Familienunternehmen, immer noch in Familienbesitz. Und habe mit ihm über meine Zukunft geredet. Oder? Das ist so, du hast eine Familie, die das Unternehmen gehört, die die operative Führung hat und du hast nachher eine kleine Geschäftsleitung und nachher hast die Marketingleitung und das war so meine Frage, ich bin jetzt 9 Jahre hier, wie sieht meine Zukunft aus? Und dort haben wir sehr positiv darüber geredet, aber es ist auch klar, also du wirst dort nie Geschäftsführer, wenn du nicht Familie Richterich bist. Und darum...
Du bist ja schon verheiratet gewesen dann? Du hättest nicht eine Tochter können heiraten oder so, Richterich?
Nein, das habe ich dann tatsächlich schon verheiratet gewesen.
Also damit ist das erledigt gewesen?
Die Option hat mir gefehlt. Und dann machst du natürlich schon Gedanken, was kommt noch? Mit 40 sagst du, also ich kann nicht noch 25 Jahre... Oder ich will nicht noch 25 Jahre den gleichen Job machen.
Eine Art eine Midlife-Crisis.
Ja, nein, also es ist mir nicht schlecht gegangen. Aber machst natürlich Gedanken, ist es jetzt das gewesen, so beruflich? Und nachher braucht es ja manchmal nicht viel. Dann lenkt das Telefon von einem Personalvermittler, der sagt, du, wir hätten hier etwas Spannendes in Zürich. Grosse Firma, Konzern, wäre das etwas? Und dann, als ich dann gesagt habe, es ging um die Swiss, habe ich gedacht, hey, das sieht jetzt wirklich super aus. Oder zwei Schweizer Brands habe ich schon. Jetzt geht es zu einem nächsten, so Love-Brand. Und haben wir gesagt, hey, das würde mich reizen. Auch von diesen Familienbetrieben, die ich gesehen bin, jetzt in eine Konzernstruktur. Weißt du, da fragst du dich ja, kann ich das? Und denkt, okay, da tue ich mal meinen Hut in den Ring werfen. Und habe dort die Stelle bekommen, unter anderem, weil das gesuchte Profil halt einfach sehr, sehr genau auf mich zugeschnitten war.
Das war nicht der Geograf, den sie gesucht haben?
Nein, sie haben nicht den Geograf gesucht. Sie haben einen Marketing-Experten gesucht, der Erfahrung hat mit Schweizer Marken im internationalen Umfeld. Und von denen gibt es, ganz ehrlich, in der Schweiz nicht wahnsinnig viel.
Und als erstes hast du nachher bei der Swiss ein Swiss Jodel eingeführt, oder?
Nein, das gibt es bis heute nicht.
Ja, das wäre doch noch etwas, oder?
Soll ich das im aktuellen Marketingleiter mal stecken?
Kann ich ja, oder wer hat das Fliegen erfunden?
Irgend so etwas, ja.
Swiss.
Ja.
Gut, du bist nachher hergekommen und bist verantwortlich geworden für das Marketing von der Swiss.
Genau.
Und hast das auch nicht nur 2 Monate lang gemacht, sondern du hast das auch fast 8 Jahre lang gemacht.
8 Jahre habe ich es gemacht, ja.
Also du hast einen grossen Teil miterlebt von diesen ganzen Umstrukturierungen von der Swiss, von einer eigenen Gesellschaft in eine Tochtergesellschaft hinein. Und hast du dich dort auch ein bisschen unterordnen? Also hast du, wenn du eine Marketing-Idee gehabt hast,
hast müssen nach Deutschland fliegen und dort das, weißt du, wie der Fock kommt gross Finn, oder? Dann kommt der Kleine, du bist zwar gross, oder? Aber gleich der kleine Schweizer mit einer Marketingidee und die Lufthansa-Leute darüber diskutieren, wollen wir das oder wollen wir das nicht?
Ja, also tatsächlich habe ich das ganz, ganz lang überhaupt nicht machen müssen. Das ist ein riesen Vorteil für die Marketingorganisation explizit bei der Swiss. Selbst wo die Integration in die Lufthansa Group stärker geworden ist, ist das Marketing so wie ein gallisches Dorf behandelt worden und geblieben. Weil man gesagt hat, dass die Marke-DNA einer von den Erfolgsfaktoren ist, als Swiss funktioniert. Und Swiss ist ja tatsächlich in dem ganzen Lufthansa-Konzern immer eine Ertragsperle gewesen. Also der grösste Ertrag, der grösste EBIT ist immer von der Swiss gekommen. Und das haben natürlich auch die Konzernverantwortlichen gecheckt und gesagt, also da muss man nicht alles auf Teufel komm raus verändern, sondern die machen das, glaube ich, auch recht gut. Darum haben wir verschiedenste Bereiche gehabt, also das ganze Revenue Management, also das Preissetzen, eben auch das Marketing, das ganze Netzwerkmanagement hat man bei der Swiss eigenständig gelassen und nicht integriert in Konzern. Durch das hatte ich über Jahre quasi Narrenfreiheit gehabt, weil meine Chefs, die ich hatte, die sind grösstenteils konzernorientiert gewesen, also die wollten weiterkommen. Und haben sich natürlich in Themen eingemischt, die relevant waren für einen Konzern. Und das war das Marketing von der Swiss nicht. Und ich hatte dort wie freie Hand und konnte machen, was ich wollte.
Hast du den Franz noch erlebt?
Nein, den habe ich nicht mehr erlebt. Also noch als Konzernvorstand natürlich, aber bei der Swiss selber nicht.
Aber das war schon wieder zurück in Deutschland bei der Lufthansa.
Genau. Also erlebt habe ich insbesondere den Harry Hohmeister als CEO und nachher den Thomas Klür und am Schluss noch den Dieter Franks.
Hast du dich auch mal gefragt, wieso als einer, der im Bahnbereich und im Flugbereich tätig ist, wie der Franz, plötzlich Verwaltungsratspräsident wird von einer Roche?
Also ehrlich gesagt, gefragt habe ich mich nicht, aber ich kann es nachvollziehen, wenn ich mit Leuten rede, die ihn gekannt haben, die sagen, er ist einfach ein ganz hervorragender Manager.
Also er hat es fertiggebracht, das mitgeholfen, dass eine Aktie von der Roche von 400 Franken auf 230 Franken runtergefallen ist. Also
das kann halt auch mal in einem
so guten hervorragende Mann Manager, oder? Also der österreichische Schwan und der deutsche Franz. der Franz Schwan hat nicht so wahnsinnig gehauen. Du bist bei der Swiss eigentlich glücklich gewesen, lang. Mhm. Und hast das dürfen mittragen. Du bist dann vermutlich, gerade als Corona gekommen ist, oder?
Nach Corona.
Hast du Corona noch miterlebt?
Ja, bei komplett, Swiss? Komplett.
Ah, das hast du mittragen?
Ja.
Da hat er gar nichts mehr zu tun gehabt, oder? Da konnte man fliegen und so weiter. Oder?
Genau.
Da seid ihr alle daheim geblieben, habt ihr Homeoffice, habt ihr ein kleines Flügerli bekommen und ein bisschen rumpfudeln damit? Oder wie
ja, ist das gegangen? Das klingt jetzt fast ein bisschen lustig, aber es ist eher tragisch und es war wirklich so gewesen. Also man muss sich ja vorstellen, Swiss ist quasi das zweite Mal gegroundet in ihrer Geschichte. Nach Ausbruch von der Pandemie war das Flugvolumen noch 3% zu vorher. Also 97% von unserer Leistung konnten wir nicht mehr erbringen. Somit gibt es auch keine Einnahmen. Und ja, wenn du kein Flugprodukt kannst vermarkten kannst, dann brauchst du auch keine Marketingorganisation. Also wir haben von einem Tag auf den anderen, wir sind 55 Mitarbeitende im Marketing. Von diesen 55 Mitarbeitern haben von einem Tag auf den anderen 50 quasi das Bleistift angelegt und haben nicht mehr dürfen arbeiten, unter anderem, weil natürlich eine Kurzarbeit beantragt worden ist. Und die sind, ein Großteil von denen ist während anderthalb Jahren daheim gehockt und darauf gewartet.
Bist du auch einer gewesen, wo der Familie auf den Nerven ist gegangen, weil der Vater ständig daheim ist?
Also ich hoffe es nicht. Ich bin zwar, also ja, also das ist ja nicht an der Swiss gelegen, dass man nicht mehr ins Büro dürfen hat. Das ist ja vom Bund entschieden worden. Darum habe ich Homeoffice gemacht. Grösstenteils, ich bin zwischen auf Zürich gefahren, bin meistens daheim gewesen, aber habe den Vorteil, dass ich ein Haus habe mit mehreren Zimmern und wir können ein Büro einrichten. Und ich habe tatsächlich mit so einem kleinen Kernteam recht eine intensive Zeit gehabt, weil so die grossen Vermarktungskisten haben wir zwar nicht mehr machen können, aber wir haben natürlich über das, was noch gelaufen ist, informiert, über Social Media insbesondere. Und das Social Media Team und ich mehrheitlich haben durch die Pandemie geführt. Und was man nicht vergessen darf, Du hast noch 50 Leute, die daheim nicht wissen, was läuft. Wo du als Chef irgendwie musst ja bei Stange behalten musst. Du hast ja nicht gewusst, starten wir in einem Monat wieder, starten wir in 2 Monaten wieder oder in 3 Monaten. Es hat sich einfach immer verlängert. Und du hast immer probiert, die Leute irgendwie bei Stange zu halten. Und das ist ein Grossteil von meinen Aufgaben geworden.
Aber du bist ja 21 nachher zum SRF gegangen,
genau.
Oder? Und die Pandemie ist ja dann noch gelaufen?
Ja, also es ist natürlich ausgelaufen. Das Fluggeschäft hat wieder gestartet. Also ich bin 1,5 Jahre, ja, 1 Jahr und 3 Monate oder so noch von der Pandemie dabei gewesen. Von dort an ist dann wieder ein gewisses Flugprodukt möglich gewesen. Ich glaube, etwa 60% vom ursprünglichen Flugvolumen hat man wieder gehabt, als ich weg bin.
Also jetzt hast du dich entschieden, noch einmal völlig etwas anderes zu machen. Also du bist von den Lebensmitteln zuerst zu der Swiss gegangen und jetzt plötzlich hat andere angerufen und gesagt, das Schweizer Fernsehen braucht dringend, also das SRF braucht dringend ein Marketier.
Es war nicht ganz so gewesen. Ja, dort auch nicht wirklich in erster Linie in einer Marketingfunktion, sondern in einer Vertriebsfunktion geschaffen beim Schweizer Fernsehen. Und das war auch der Grund gewesen, warum ich diesen Weg eingeschlagen habe. Tatsächlich war es so gewesen, dass bei der Swiss jetzt nach so Ausklingen von der Pandemie die Lufthansa Group, ich sage jetzt mal, auch die Gelegenheit genutzt hat, ein paar organisatorische Änderungen durchzusetzen, die in guten Jahren schwieriger wären. Unter anderem hat man entschieden, dass man grosse Teile des Marketing neu zentralisieren.
Also, haben Sie die Idee rausgeschmissen dort?
Sie haben mich nicht rausgeschmissen, aber es ist absehbar gewesen, dass es die Rolle, die ich hatte, gar nicht mehr wird geben.
Also hast du ein verlängertes Homeoffice bekommen nachher?
Ja, oder eine Rolle müssen übernehmen, die ich gefunden habe, das ist nicht das, was ich wollte.
Okay, aber jetzt bist du beim Schweizer Fernsehen gelandet.
Genau.
Ja, also das musst du mir jetzt erklären, oder? Also du bist vom Marketier jetzt zum Verkäufer geworden.
Genau.
Sponsoring, glaube ich, ist es gegangen,
ja,
oder?
Ja.
Also, wenn jetzt Skifahrer, Helvetia zum Beispiel, Skifahrer sponsert, das ist bei dir gesehen.
Genau. Genau.
Und wie mühsam ist das jetzt geworden?
Es ist
du bist ein Verkäufer jetzt gesehen, oder?
Ja.
Vorher hätte ein anderer den Verkäufer können sagen und so geht's. Mhm. Und jetzt hast du einen Umsatz bringen.
Ja, es war schon eine Umstellung gewesen, ganz eindeutig. Es ist ein bewusster Entscheid. Ich habe, so für mich gedacht, ich habe wahrscheinlich in meiner Berufslaufbahn irgendeine verpasst, auch mal die andere Seite lernen zu können. Also vom Marketingverantwortlichen, der das Geld ausgibt, zum Verkäufer, der das Geld eben auch reinholt. Und ich bin der Meinung, das tut dem gut, wenn man beide Seiten könnt. Und habe bewusst nach einer neuen Aufgabe gesucht, wo eben der Vertrieb im Vordergrund war und habe das beim Schweizer Fernsehen gefunden. Habe dann schon festgestellt, dass das, also da wartet ja dann niemand mehr auf dich. Und du bist nicht mehr der, der quasi an den Goldtöpf hängt und kann verteilen, sondern du bist der, der muss reinholen muss. Ich hatte immer das Gefühl, mir hilft natürlich meine Erfahrung von der anderen Seite, wenn ich auch etwas verkaufen muss. Das war definitiv so. Das war, glaube ich, auch der Grund, warum sie mich genommen haben beim Schweizer Fernsehen.
Sind die ersten Sponsoren Rivella und Ricola gewesen?
Nein, sie waren nicht. Aber sie waren alle gewesen. Aber sie waren schon vorher und ich konnte sie dann weiterführen. Ich habe sie übrigens auch persönlich betreut.
Du bist dort nur 2 Jahre und ein paar zerquetschte Wochen geblieben. Das tut das Bild von SRF eigentlich widerspiegeln. Man ist nicht so wahnsinnig lang dort. Und wer lang dort ist, geht nie mehr weg, weil niemand mehr sonst herkommt. Was ist passiert? Hat in den Verkaufsjob, hast du gemerkt, er ist härter, als er müsste sein eigentlich?
Also das habe ich schon gemerkt. Dass er ist härter gewesen, als ich mir vorgestellt habe. Das war nicht der Grund gewesen. Ich glaube auch, man tut dem Schweizer Fernsehen ein bisschen Unrecht, so wie du jetzt geredet hast. Aber das ist ein Thema, das können wir ein anderes Mal
machen. Weißt du, das muss ich machen. Das macht mir Spass.
Nein, der Grund ist ganz einfach. Mir ist etwas dazwischen gekommen. Und zwar Solothurn. Also du hast vorhin von den Buchstaben geredet, oder? R, R, S, S und jetzt ist ein weiteres S gekommen. Und zwar habe ich in der Zeitung gelesen, dass der Jürgen Hofer sich entschieden hat, zurückzutreten als Tourismusdirektor.
Und wie kann man... Du bist national, international orientiert gewesen, bis zuletzt eigentlich. Und jetzt kommen wir tatsächlich eigentlich zu deiner aktuellen Tätigkeit. Du hast dich reduzieren auf ein Mikroumfeld. Wieso macht man so etwas?
Das macht man, wenn einem in erster Linie wichtig ist, dass man ein Tätigkeitsfeld hat, das einem Freude macht, das man gerne schafft. Ich hatte nie die Ambition, noch grösser zu werden, noch mehr zu verdienen, noch mehr Verantwortung zu bekommen.
Ja, sonst ist mir immer darum gegangen. Bei Ricola hast du gesagt, du hast mit dem Herrn Richter das Gespräch gesucht. Wie sieht meine Zukunft drin? Ja, dort hast du eher die Idee gehabt, eigentlich, sorry, ich will gerne Geschäftsleitung.
Dort bin ich 40, noch jung und grün hinter den Ohren.
Also du hast viel dazu gelernt in diesem Fall?
Genau.
Okay, also jetzt bist du gewählt worden. Ich meine, das ist natürlich eine Kanone für jetzt eine Region Solothurn, so einen Tourismusdirektor zu bekommen, wo mega Erfahrung mitbringt. Die hat es wahrscheinlich fast umgehauen, wo du dich beworben hast, kann ich mir vorstellen.
Ich glaube, so dramatisch war es nicht. Ich will vielleicht gleich noch schnell einen Satz, zwei sagen zu der Motivation. Und wie du sagst, ich bin weiser geworden. Ich darf nicht vergessen, es war eine Pandemie dazwischen. Und die hat, glaube ich, schon etwas ausgelöst bei mir. Also die so schalkhaften anderthalb Jahre, wo wir vorhin darüber geredet haben, daheim sitzen und der Familie auf den Wecker gehen, war bei mir halt auch das erste Mal in meinem ganzen Leben, wo ich wirklich in Solothurn daheim war. Und zwar nicht nur am Freitag zu oben, am 8. bis am Ende morgen um 6. sondern jeden Tag. Und da hast du schon irgendwie gemerkt, hey, es ist schon extrem schön in diesem Solothurn. Und dort ist das erste Mal der Gedanke aufgekommen, oder das erste Mal so ein bisschen bewusster der Gedanke aufgekommen, ich könnte mir auch vorstellen, in Solothurn beruflich tätig zu sein. Es muss einfach stimmen. Also das, was ich dann mache, das muss ich gerne machen. Und das ist wahrscheinlich so der Auslöser gewesen. Und wo nachher die Möglichkeit kam mit dem Tourismusdirektor, dann wollte ich die also einfach ergreifen. Der Michael Hug, also der Präsident des Vereins, der ist nicht vom Stuhl gekippt, aber er hat es nicht erwartet, dass ich mich bewirbe. Und er hat sich sehr gefreut darüber, als ich mich da dafür interessiere. Hat aber von Anfang an, also ja, habe ihn angerufen und gesagt, ich würde mich interessieren. Und er hat gesagt, das sei schön, das freue ihn, aber der Prozess läuft für alle genau gleich. Also ich muss mein Dossier einreichen, was selbstverständlich ist. Und dann bin ich durch diesen Prozess ganz normal durchgegangen und halt einfach mit dem Glück als Gewinner daraus rausgekommen.
Was hast du angetroffen bei diesem Tourismus Region Solothurn? Ist das das, was du erwartet hast? Was sind deine Mittelfristziele, die du dir jetzt mal gesetzt hast? Und wo siehst du den Solothurn-Tourismus in Zukunft?
Ja, ich bin von nichts überrascht worden, als ich gekommen bin. Ich habe allerdings nicht alles in dieser Tiefe natürlich gehört. Und die Komplexität von diesem ganzen Konstrukt ist herausfordernder, als ich vielleicht am Anfang denke. Das geht immer meistens so. Man schaut nicht mehr drauf und sieht die Oberfläche. Und wenn man von da von guseln, sieht man, was es alles braucht, dass das spielt. Also, überrascht bin ich nicht geworden. Im Gegenteil, ein top motiviertes und sehr gut funktionierendes Team und auch eine sehr, sehr gut aufbereitete, übersichtliche Übergabe vom Jürgen Hofer, den ich bekommen habe. Von dem her eigentlich alles gut. Schön angerichtet, um ja auch weitergehen in die Zukunft.
Was sind deine mittelfristigen Ziele? Was sind deine langfristigen Ziele?
Ja, also mittelfristig denke ich, da ist man auch ein bisschen getrieben, durch das, was sich das Umfeld ja verändert. Wir haben, wie gesagt, eine Pandemie hinter uns. Das ist ja noch nicht so lange her, wie man denkt, manchmal, weil schon wieder alles so ein bisschen normal läuft. Aber gerade die touristische Erholung, die hat noch nicht stattgefunden. Und da sind Veränderungen.
Also in Solothurn, Region Solothurn, hat sie noch nicht stattgefunden? Oder hat sie national noch nicht stattgefunden?
Generell.
Die Hotellerie hat 41,8 Millionen Gäste empfangen im 2023. Das ist ein Spitzenwert, oder?
Ja.
Ein absoluter Spitzenwert. Schon im 2022 habe ich hier Zahlen von mir. 56 Millionen haben übernachtet. Jetzt, die andere Zahl, das sind Hotelbetriebe. Und die 56 Millionen, da kommt nachher auch Airbnb und das dazu. Mhm. Das sind absolute Spitzenwerte, oder? Mhm. Also man kann sagen, man hat sich total erholt.
Auf den ersten Blick hat man sich erholt, aber die Struktur der Gäste hat sich verändert. Und da musst du natürlich dranbleiben. Der Geschäftsreisende, der Seminargast, der ist weniger. Der Freizeitgast, der ist mehr. Das ist ganz grob, das kannst du quasi über die Schweiz auch drüber legen. Das ist so die allgemeine Strömung, die hast. Und jetzt bist du natürlich, je nachdem, wo du bist, bist du vom einen oder anderen mehr betroffen. Also
ist das nicht generell in der Schweiz so? Man will, das will niemand mehr arbeiten und alle wollen nur noch Ferien machen, oder? Dann braucht es keine Seminare mehr, das ist schon klar, oder?
Das würde jetzt auf die Schweizer beziehen, aber es sind natürlich noch die Ausländer, die auch noch kommen dazu.
Ja, stimmt das, was ich jetzt gerade gesagt habe? Oder ist das
nein, das stimmt nicht.
Das stimmt nicht. Also die Schweizer wollen immer noch arbeiten.
Ja,
bin ich schon. Aber nicht so viel wie früher. Abends.
Ja, ich glaube, dass das Thema Work-Life-Balance als der Freizeitteil wichtiger wird, glaube, das ist ein genereller Trend, den man sicher auch im Tourismus feststellt.
Das heisst, die Leute haben viel mehr Zeit, um Geld auszugeben.
Ja, das ist so.
Aber irgendwann haben sie keins mehr.
Irgendwann kommt der limitierende Faktor. Oder? Früher war es, man hat unheimlich viel gearbeitet und Geld gehabt. Dann hat man zu wenig Zeit gehabt für die Freizeit. Wenn irgendwann nicht mehr arbeitest, hast du kein Geld mehr, um die Freizeit zu finanzieren. Das wäre quasi die andere Seite.
Also trifft jetzt dich das mit deinem Solothurn-Tourismus genau gleich, wie die Schweiz das bereicht? Hast auch du weniger so Seminarien und mehr Freizeitgäste?
Ja, das ist so. Und jetzt ist natürlich die Ausgangslage sehr unterschiedlich gewesen, oder? Sagen jetzt mal die grossen Städte, Zürich, Genf, Basel, haben ja einen sehr hohen Seminaranteil gehabt in der Vergangenheit. Sehr viele Geschäftsreisende, die dort übernachtet haben. Und jetzt könnte man denken, ja, Solothurn als eine kleine Mittellandstadt wird das wahrscheinlich nicht so sein, aber Solothurn hat eben schon traditionellerweise einen sehr hohen Anteil Geschäftsreisende gehabt, also einen sehr hohen Seminartourismus-Anteil. Der war in der Vergangenheit irgendwann bei 70% und der ist massiv zusammengefallen. Und den musst du wieder auffüllen, aber eben nicht mit den gleichen Gästen. Das heisst auch andere Kommunikation, andere Kommunikationswege, die hier aufgeleistet werden müssen. Und Solothurn ist tatsächlich heute noch nicht auf dem Stand, der vor der Pandemie war. Das hat aber wahrscheinlich auch mit der Struktur von unserem Übernachtungsangebot zu tun, als man noch nicht auf dem Level von 2019 wieder zurück ist.
Wieso Struktur? Gibt es weniger Übernachtungsmöglichkeiten, als man vorher hatte?
Ja, Solothurn hat seit 2019 zwei Hotels verloren. Das eine war das Hotel Astoria und das andere ist das Zunfthaus Wirten, das leider immer noch geschlossen ist.
Das heisst, die Leute würden eigentlich gerne kommen, aber sie können nicht, weil sie nicht buchen können.
Ich bin klar der Meinung, dass es hier einen Zusammenhang gibt. Das ist, wenn man die Statistiken ein bisschen anschaut, dann sieht man, dass Solothurn ein grossartiges Wachstum hatte bis 2019, eigentlich jedes Jahr ein bisschen mehr. Von Zahlen von 13 bis 19 sind es, glaube ich, 22% Wachstum bei den Logiernächten und seitdem ein Minus. Wenn man die Region anschaut, also man kann es dann nur auf einen Bezirk nehmen, aber Bezirk Wasseramt zum Beispiel, das ist hoteltechnisch, ist das Kriegsstätte mit dem Sternen und es ist eigentlich Zuchwil. Hat ein Wachstum in der gleichen Zeit von 26%, während Solothurn zurückgegangen ist. Also die Nachfrage ist nach wie vor da. In Zuchwil sind Hotel aufgegangen, in Solothurn nicht. Und dann gehen natürlich Touristen dort an, wo sie Verfügbarkeit
haben. Ich sehe auch auf der Statistik, auf der nationalen Statistik, dass Durchschnittsverweildauer 2 Nächte sind in einem Hotel. Also wenn ich natürlich auch kein Hotel führen, das kann ich sagen. Also wenn ich alle 2 Tage muss das Zimmer komplett reinigen, neue Bettwäsche her tun, das Zahnbürste neu einstellen und so weiter, dann ist ja das schon eine relativ mühsame Geschichte.
Also ich glaube, in einem guten Hotel, du hast sowieso das Bett jeden Tag machen. Darum,
ja schon, aber nicht jeden Tag neue Bettwäsche drauf, oder?
Nein, aber also das ist der nationale Durchschnitt und der trifft auch auf Solothurn zu. Übrigens, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich regionale Unterschiede. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass in Berggebieten, wo die Leute Skiferien machen, die dann eine Woche dort sind, der Übernachtungs- also die Übernachtungstour pro Gast länger ist. Aber so 2 Nächte, 1,8 glaube ich, ist es etwa in Solothurn, das ist durchaus die Normalität.
Was macht Solothurn und die Region attraktiv?
Das sind drei Elemente. Das sind seit Jahrzehnten die gleichen. Das ist die wunderschöne Altstadt von Solothurn. Das ist die Jurakette mit dem Weissenstein und dem Baumberg. Und das ist der Aarelauf, der vom Bielersee bis nach Olten durchgeht.
Wir haben auch viel Kultur in der Region. Viele Museen, überdurchschnittlich viele Museen, grosse Museen, die sehr attraktiv sind. Wie ist eigentlich der Besuch von denen? Stehen die meistens leer?
Nein, die laufen gut. Also das Kulturangebot, also das ist natürlich so schön und so attraktiv, weil es halt auch in einer Kulisse stattfindet, die schön ist. Das ist nicht eine zufällige Kombination. Also die schöne Altstadt, das Wertlegen auf Erhalten von schönen Gebäuden führt dazu, dass wir ein wunderbares Stadttheater haben, dass wir ein Kunstmuseum haben. Und die haben Rekordzahlen. Also das sind sehr, sehr gut besuchte Museen. Ehrlicherweise muss man sagen, nicht nur touristisch, sondern ein Grossteil der Besucher, zum Beispiel vom Naturmuseum in Solothurn, das sind Solothurnerinnen und Solothurner oder Region-Einwohner, die eben das Angebot ebenfalls nutzen.
Eines der einmaligen Museen, das man ja sonst eigentlich fast nie hat, das ist das sogenannte Alte Zeughaus. Da geht es eigentlich um den Krieg, also den Krieg der letzten Jahrhunderte. Und das ist ja nicht mehr so en vogue eigentlich, oder? Also mit dem Krieg wird er relativ nah in Europa. Und ja, man findet es vielleicht nicht so wahnsinnig lustig, alte Harnische anzuschauen, irgendwelche Kriegsfahnen, kleine Mikropanzer, die hier umeinander fräsen. Wie geht es dem alten Zeughaus?
Dem geht es auch gut. Also ich glaube, es ist schon noch, letztendlich auch ein historisches Gut, das man dort drinnen sieht, wo nach wie vor offenbar auf Interesse stößt bei Besuchern, die übrigens auch immer wieder ergänzt wird durch spannende Ausstellungen. Gerade aktuell ist eine Ausstellung «Tiere im Krieg». Also herzzerreissend, was man dort sieht, wie Tiere in den verschiedenen Kriegen in der Vergangenheit eingesetzt worden sind. Und ich glaube, das ist nicht ein, du sagst das schon richtig, das ist nicht ein Thema, das en vogue ist. Aber ich glaube, sich mit der Vergangenheit auseinandersetzen, könnte ja auch dazu führen, dass man etwas lernt für die Zukunft. Und das wäre ja auch etwas Schönes.
Deine Vorgänger als Tourismusdirektor, das waren Methusalems. Der eine ist 30 Jahre geblieben, glaube ich. Und Jürgen Hofer, was ist 15 Jahre?
15 Jahre, genau.
Also, der hat halbiert. Jetzt, wenn wir dies auch wieder halbieren, dann bist du in 7,5 Jahren auch wieder weg. Oder willst du gerne eigentlich bis zur Pension bist du Tourismusdirektor von der Region Solothurn?
Ich bin immer sehr vorsichtig mit Prognosen, die zu weit in die Zukunft gehen. Als ich beim Schweizer Fernsehen angefangen habe, habe ich auch nicht gedacht, dass ich nach 2 Jahren wieder weg bin. Aber ich habe einfach aus der aktuellen Situation ein Statement abgegeben. Ich habe die Aufgabe übernommen mit der Idee, das ist das, was ich noch mache, bis ich aufhöre zu arbeiten. 15 Jahre, wenn ich das erreichen will, muss das Rentenalter deutlich angehoben werden. Ich weiß nicht, ob das in unserem Sinn ist, aber irgendwo auf...
vermutlich wird es irgendwann so weit sein.
Ja, also auf 12 Jahre oder 13 Jahre würde ich auch schon noch kommen. Ob es am Schluss tatsächlich so ist, das liegt ja auch am Schluss nicht nur an mir. Also einerseits, ja, ich habe gesagt, ich mache Jobs, die ich gerne mache. Da gibt es jetzt nicht Anzeichen, dass das irgendwann aufhört. Aber auf der anderen Seite muss ich diesen Job ja auch gut machen. Das heisst, vielleicht kommt irgendwann jemand auf die Idee, der sagt, es wird jetzt Zeit, dass da etwas ändert. Und dann, ja.
Bernhard Kiste, Direktor von der Region Solothurn Tourismus, du hast jetzt noch genau eine Minute Zeit, einen Werbespot zu machen für deine Region?
Eine Minute, das wird schwierig. Also, ich habe es eingangs gesagt, Solothurner Liedli, die viele Leute können und die es nicht können, die sollen das mal nachschauen, beschreibt die Stadt wunderbar. Also, eine Altstadt an der wunderschönen Blauen Aare ist unsere Lage und das ist die Plattform für alles, was in dieser Stadt stattfindet. Es ist, oder wird immer wieder erwähnt, dass wir eine Kulturstadt sind, mit grossartigen Museen und tollen Anlässen wie den Filmtag oder den Literaturtag. Mir persönlich wichtig ist, dass es nicht nur das ist. Solothurn ist kein Museum für sich, sondern ist eine lebendige, lebensfrohe Stadt. Wenn man Solothurn besucht und entlang an der Aare flaniert oder in einem Restaurant sitzt, dann sieht man, was Savoir-vivre bedeutet. Und das ist mir wichtig.
Berner Kiste, ganz herzlichen Dank für den Besuch bei Aktiv Radio. Toi, toi, toi für deinen neuen Job und toi, toi, toi für Solothurn.
Merci vielmals.
Aktiv Radio Interview.